Ich möchte heute, darf heute predigen. Ich werde heute predigen über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Und das hat mich eigentlich schockiert, als ich das festgestellt habe. Dieses Thema habe ich festgestellt, habe ich persönlich in meinem Glauben noch nie umgesetzt. Ich habe eigentlich noch nie irgendetwas darüber gehört, zumindest nicht bewusst. Eine Predigt, ein Hauskreis, ein Jugendthema. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, es ist mir nie wirklich bewusst geworden. Dementsprechend ist es ein Thema, wo ich wirklich keine Ahnung habe. Und das hat mich ein bisschen, ja, eigentlich schockiert, dass ich das nicht kenne. Und ich habe auch festgestellt, dass ich auch, wenn ich um mich herum gucke, in Gemeinden, wo ich gelebt habe in den letzten 40 Jahren, dass ich auch nicht erlebt habe, dass andere Menschen das umgesetzt haben in Gemeinde. Vielleicht hier und da in Kleinigkeiten, aber so ganz richtig bewusst ist dieses Thema irgendwie an meiner christlichen Prägung vorbeigegangen. Vielleicht geht es euch ganz anders. Ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen gespannt, worum es geht. Es geht um das Thema Klagen. Klagen. Klagen ist ein Bereich in der Bibel, der wirklich einen Schwerpunkt ausmacht. Und als ich mich jetzt heute auf den Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich festgestellt, das ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es selber noch nie gemacht und ich bin Gott dankbar dafür, dass bei mir auch kein Grund dafür war bis jetzt groß. Er hat mich so bewahrt, gesegnet und so, dass das ein Thema ist, das mich auch eigentlich nie so persönlich getroffen hat. Aber ich habe eben auch festgestellt, ich weiß darüber nichts. Und ich habe es auch bei vielen anderen Menschen, mit denen ich zusammen Christsein gelebt habe, kaum mal gehört, dass sie es wirklich getan haben. Klagen. Und dann habe ich festgestellt, das ist gerade im Alten Testament ein echter Schwerpunkt. Gehen wir mal durch die Psalmen. Die Psalmen sind ja so das Gebetsbuch des Alten Testaments der Juden. 150 Psalmen. Man kann die Psalmen einteilen in verschiedene Kategorien. Da gibt es Schöpfungspsalmen und Königspsalmen, Weisheitspsalmen, Geschichtspsalmen, natürlich auch Lobpreispsalmen. Es gibt 57 Klagepsalmen. Das ist der größte Teil der Psalmen. Also im Psalm ist schon ein Schwerpunkt gelegt auf das Klagen. Interessant ist auch der Aufbau des Buchs der Psalmen. Das erste Drittel, die erste Hälfte ist ganz stark geprägt von Klage, Klagepsalmen. Die Lobpreispsalmen kommen eher am Ende. Und das ist kein Zufall. Die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben, die Priester, die generationenlang daran gearbeitet haben, unter dem Einfluss des Geistes Gottes, die haben das bewusst so aufgebaut. Klagen ist in dem Psalm die Grundlage fürs Lob. Ich habe einen relativ harten Spruch gehört. Lobpreis ist nur da, authentisch und ehrlich und keine Lobhudelei, wo man dem Klagen genug Raum gibt. Ich fand das ehrlich. Manchmal ist der Eindruck so bei den Christen, ach, die loben und freuen sich alle und drücken das Klagen so zur Seite. Das ist nicht richtig, die Bibel macht das nicht. Gehen wir weiter von dem Psalm. Es gibt ein ganzes Buch, das das Klagen zum Schwerpunkt macht, die Hiob-Geschichte. Ich gehe darauf später noch mal ein bisschen mehr ein, aber da geht es richtig zur Sache. Da wird geklagt ohne Ende und zwar wirklich alles raus, was im Inneren des Menschen ist. Großer Schwerpunkt, ein großes Kapitel im Alten Testament. Dann hat Jeremia ein ganzes Buch geschrieben, steht drin. Und schon mal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gelesen habt, es ist eher so eins von den Büchern, wo einer wie ich einfach weiter blättert. Jeremia, Klagelieder, steht in der Bibel. Weiter finden wir ganz viele Situationen durch alle Bücher durch, wo Könige, Propheten, Leute, die an Gott geglaubt haben, klagen. Sie zerreißen ihre Kleider, sie machen Asche auf ihr Haupt und klagen lauthals. Klagen ist ein Schwerpunkt in der Bibel. Und bei mir ist es vorbeigegangen. Das hat mich schon ein bisschen getroffen, als ich das gemerkt habe. Klagen ist im Orient bei den Menschen, von denen die Geschichten in der Bibel handeln, eine ganz normale Reaktion auf Leid, auf schweres Leid. Und vielleicht an dieser Stelle einfach ein Hinweis, wenn ich jetzt hier über Klagen rede, dann geht es mir nicht um Jammern, dass das alles so schwer ist und dass alles so teuer geworden ist und dass ich mir den nächsten Urlaub nicht leisten kann und dass ich so wenig Zeit habe, weil ja so viel Druck ist oder so, sondern Klagen, da geht es um tiefes Leid, das auf einen gekommen ist. Krankheit, Tod, Krieg, aber das kann auch sein, richtig tiefes Mobbing, soziale Ausgrenzung, ja, darum geht es jetzt bei dem Klagen. Klagen ist die erste Reaktion eines orientalischen Menschen auf Leid, auf tiefes persönliches Leid, das auf ihn rauskommt. Klagen, das haben die Menschen damals ganz laut und leidenschaftlich und öffentlich gemacht. Die sind auf ihr Dach geklettert. Normalerweise hatten die Menschen damals kleine Häuschen mit Flachdach, haben sich aufs Dach gestellt und es rausgeschrien, damit die Nachbarn, die Freunde, die Verwandten, die ganze Umgebung hört, was los ist. Sie sind auch nach draußen gegangen, vors Haus, auf die Straßen, auf die Plätze und haben geklagt. Sie sind in den Gottesdienst gegangen und haben geklagt. Das war die Reaktion auf Leid, Klagen, sodass sie rausgekommen sind aus ihrer Isolation, dass sie rausgeschrien haben, was sich bewegt, Klagen. Das ist das, wie ein orientalischer Mensch auf Leid reagiert hat. Klagen gehört somit zum Leben des Menschen, denn Leid gehört zum Leben des Menschen. Heute gibt es immer noch die Klagemauer in Jerusalem. Menschen gehen dahin und geben öffentlich ihren Leid einen Ausdruck. Die Klagemauer. Damals hat man häufig extra Frauen angestellt als Klageweiber, um Verlust nach draußen zu schreien, wo man es selber nicht konnte. Wir kennen das alles gar nicht mehr in unserer Kultur. Im Christentum ist die Klage runtergesackt. Wir finden auch im Neuen Testament noch so ein paar Stellen über Klage, aber so richtige Klagegebete, Klagepsalmen, die gibt es im Neuen Testament nicht. Es gibt so ein paar Stellen bei der Beisetzung von Stephanus nach der Steinigung, da wird gesprochen von Klage, die gemacht wird. Aber tatsächlich, das Neue Testament kennt es nicht mehr so. Und die Christenheit, gerade in der Kirchengeschichte, hat irgendwie darauf reagiert und gesagt, in Jesus haben wir so viel Hoffnung, dass kein Platz mehr für Klage ist. In den letzten Jahrzehnten hat sich das wieder geändert. Klage wird auch bei den Christen wieder entdeckt. Und ich möchte es entdecken, weil ich glaube, Gott hat in das Alte Testament viel Weisheit reingesteckt, dass Menschen da Klage so hochgehalten haben. Und die Christen haben vielleicht da einen Fehler gemacht und haben es zu weit weggedrückt. Dürfen wir überhaupt klagen? Das wäre schon eine Frage, die dann kommt, wenn Christen in der Kirchengeschichte gesagt haben, okay, wir haben so viel Hoffnung in Jesus, wir brauchen nicht mehr klagen. Ich glaube ja. Und ich glaube, eins der deutlichsten Argumente dafür ist eigentlich das Hiob-Buch. Ich weiß nicht, ob euch Hiobs Geschichte so bewusst ist. Ich will sie ganz kurz mal einmal zusammenfassen. Für diejenigen, die nicht so gut kennen, Hiob ist ein Mann, dem es blenden geht. Er hat alles. Er hat eine wunderbare Familie. Er ist steinreich. Er ist angesehen. Er hat eine gute Beziehung zu Gott. Das perfekte Bild eines Mannes im Orient. Viele, viele Bilder, die zeigen, dass er unendlich gesegnet ist. Und dann kommt so eine ganz merkwürdige Geschichte in der Bibel. Der Satan fordert Gott heraus und sagt, weißt du was, dieser Hiob, der glaubt ja nur an dich und ist dir treu, weil es ihm so gut geht. Ich wette, wenn das alles nicht so wäre, dann würde er dich vergessen. Und Gott geht tatsächlich auf diese Wette ein. Wilde Geschichte. Will ich gar nicht drauf eingehen. Und Hiob kriegt diese Hiobsbotschaften. Daher kommt ja auch dieser Name. An einem Tag verliert er alles. Die Kinder, seine ganze Familie, seinen ganzen Besitz. Er wird krank. Alles verbricht. Alles. Und das, was der Mensch dann macht, ist klagen. Er klagt. Und zwar richtig raus. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er verflucht den Tag seiner Empfängnis. Er sagt, diesen Tag, Gott, da hast du einen Fehler gemacht in der Schöpfung. Das kann so nicht sein. Mach es rückgängig. Und er haut alles raus, was in ihm ist. Er klagt. Und dann kommen so einige Freunde an und wollen ihn trösten, weil sie davon gehört haben, von der Situation, und diskutieren dann kapitelweise mit ihm, dass das so alles nicht geht und dass er das doch so Gott nicht vorwerfen kann. Und er hat bestimmt irgendwas falsch gemacht. Und so geht es dann kapitelweise durch diese Geschichten. Und dann kommt ein Vers, und den möchte ich euch jetzt vorlesen, in dem Gott ganz klar sagt, was er hiervon hält. Hiob 42, Vers 7. Nachdem der Herr seine Rede an Hiob beendet hatte, sagte er zu Eliphas und aus Teran, das ist dieser Freund, der ihn trösten wollte und mit ihm diskutiert hat, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht richtig vor mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Nehmt 7 junge Stiere und 7 Widder und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch dar. Mein Diener Hiob soll für euch beten. Nur seinetwegen will ich euch eure Unbesonnenheit nicht anrechnen, denn ihr habt nicht richtig vor mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Gott sagt hier zweimal, damit es jeder weiß, damit es gar keine Diskussionsmöglichkeiten gibt, damit das hundertprozentig klar ist. Hiob hat richtig geredet, weil er hat ihm rausgeschrien, was in seinem Herzen ist. Gott sagt, ich wollte diese Klage von Hiob hören. Wenn man tiefer einstringt ins Hiob-Buch, dann wird man feststellen, Hiob hat nicht die Antworten gekriegt auf all seine Fragen. Ganz sicherlich nicht. Aber das, was Gott wollte, war, dass Hiob diese Klagen ausspricht, dass er ihm rausschreit, was ihn bewegt und was ihn Angst macht und was ihn bedrückt und was so ungerecht an ihm geschehen ist. Und Gott sagt, ja, genau das will ich hören. Und bitte, Jungs, lasst diesen Blödsinn, dass ihr ihn jetzt versuchen wollt, davon zu überzeugen, das doch nicht zu tun. Ergreift hier diese Freunde, die Hiob das Klagen eigentlich ausreden wollen, so tief an, weil Gott es hören wollte, das Klagen. Ich glaube, dass genau aus diesem Grund diese Verse in der Bibel stehen, dass wir lernen, wirklich ehrlich, das, was uns tief bei echtem Leid bewegt, dass wir das rausschreien, und zwar ganz deutlich und ganz ehrlich. Und ich möchte, dass wir das lernen, dass wir das wieder lernen als Christen, dass ich möchte es lernen, wenn das bei mir passiert oder wenn es bei mir in der Umgebung passiert, dass ich das rausschreien kann, weil es gehört zu unserer Beziehung zu Gott. Wie kann man das nun machen? Wie funktioniert das? Und ich glaube, genau dafür sind die Klagepsalmen in die Bibel geschrieben, dass wir davon lernen können. So, Jesus hat ja für das Beten das Vaterunser eingeführt. Und die Jünger hatten ihn gefragt, wie beten wir? Und er gibt ihnen dann das Vaterunser so als Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Und ich denke, die Klagepsalmen sind genauso uns gegeben, um uns daran zu orientieren, wie wir klagen können. Und deshalb möchte ich mit euch einmal durch den Aufbau von Klagepsalmen gehen, denn interessanterweise gibt es da so eine Struktur drin bei diesen Klagepsalmen, wenn man die genau untersucht. Nicht, genau bei allem, aber so grundsätzlich gibt es eine Struktur. So ein Klagepsalm hat 5 Elemente, die in jedem Klagepsalm mehr oder weniger deutlich und meistens auch sogar in dieser Reihenfolge zu finden sind. Das erste Element ist die Gottklage. Die Gottklage drückt aus, dass ich mit meiner Klage zu Gott komme. Und letztendlich steckt da schon so ein kleines, indirektes Lob Gottes drin. Gott, ich glaube, du hörst dir das an. Dich interessiert das. Das ist ein ganz tiefes, indirektes Lob. Aber es geht erstmal darum, Gott das zu sagen, was er da getan hat. Und bei dieser Gottklage geht es vor allen Dingen um 2 Fragen, immer wieder in den Klagepsalmen. Die erste Frage ist, warum? Warum ist mir das passiert? Warum gerade mir? Gott, warum hast du mich da reingebracht in diese Situation? Wozu? Was ist der Sinn davon? Was ist der Sinn dieser Ungerechtigkeit, die da passiert ist? Das ist Teil der Gottklage. Gott, warum passiert das? Und die zweite große Frage, die immer wieder in dieser Gottklage zu finden ist, ist, wie lange noch? Wie lange noch muss ich das erleiden? Wann nimmst du das endlich von mir weg, Gott? Wie lange muss ich darunter leiden, was mir da passiert ist? Warum und wie lange? Und das sind Fragen, die in diesen Klagepsalmen Gott immer wieder gestellt werden und die wir stellen sollen und die wir stellen dürfen. Warum und wie lange? Der nächste Block in diesem Klagepsalm ist die Ich-Klage. Diese Klagepsalmen drücken aus, was bewegt mich? Was belastet mich? Wie fühle ich mich dabei, bei dem, was mir da widerfahren ist? Was macht das mit mir? Da sehen wir dann Ausdrücke wie ich, mir steht das Wasser bis zum Hals. Oh Gott, der ganze Grund, auf dem ich stehe, ist mir weggebrochen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich stehe morgens auf und der ganze Tag ist kaputt und ich gehe nachts ins Bett und kann nicht schlafen. Die Ich-Klage. Die Psalmen drücken aus, wie geht es mir damit? Was passiert mit mir? Was bewegt mich? Was bedrückt mich? Und das darf ich ausdrücken. Als drittes Element, und das ist vielleicht ganz merkwürdig, das würde man vielleicht gar nicht so erwarten, aber das dritte Element, was immer wieder da ist, ist die sogenannte Feindklage. Die Klagenden sagen, da ist ein Feind und sie greifen ihn an, sie verwünschen und verfluchen ihn. Häufig sind diese Klagepsalmen gerade auch gegen Leid, das von Menschen verursacht wurde. Durch Verfolgung, durch Angriffe, durch Mobbing. Aber solch ein Feind kann natürlich auch eine Krankheit sein oder eine Situation oder was auch immer. Ja? Aber in den Klagepsalmen wird eine Feindklage ausgedrückt, dass dieser Feind doch zerbrochen wird, dass dieser Feind darunter leidet, was er mir da angetan hat. Ich darf wirklich ganz hart gegen das, was mich da belastet, was mich auf mich einwirkt, dagegen reden. Das tun die Klagepsalmen, die Feindklage. Dann gehört zu einem Klagepsalm auch eine Bitte an Gott. Eine Bitte, dass Gott doch das wegnimmt. Eine konkrete Bitte. Meistens nimmt die sehr, sehr wenig Platz ein in den Klagepsalmen. Aber sie wird ausgedrückt. Gott, bitte nimm dieses Leid von mir. Löse das Problem. Mach mich wieder gesund. Ja? Eine Bitte an Gott. Und als letzter und 5. Block, den wir immer wieder finden in diese Klagepsalmen, die Ausdruck der Zuversicht zu Gott. Gott, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, du kannst mich wieder aufrichten. Ich glaube, du kannst den Feind besiegen. Ich glaube, du kannst wirklich diese Bitte erhören. Diese 5 Elemente, die finden wir in all diesen Klagepsalmen wieder. Immer wieder, wenn ihr mal so einen Klagepsalm lest, ihr könnt das anstreichen und diese Elemente finden. Meistens sogar in dieser Reihenfolge, manchmal ein bisschen vertauscht. Aber ich glaube, das ist genau dafür ist uns das gegeben, dass wir selber, wenn wir es nicht mehr können, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dass wir uns dann an diesem Schema orientieren und das mitbeten. Zum Ende möchte ich einmal einen Klagepsalm mit euch durchgehen, einen ganz kurzen, und diese Elemente einmal uns angucken. Es ist der Psalm 13, den wir hier sehen. Der Psalm 13. Herr, wie lange willst du mich vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir ist. Psalm 13. Wir wollen ihn einmal durchgehen. Das erste, die Gottklage. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du mich noch von mir abwenden? Das sind die Fragen. Die Warum-Frage kommt hier nicht, aber die kommt eben genauso häufig wie die Wie-lange-noch-Frage. Die Angriff an Gott. Gott, was soll das? Wie lange noch? Warum? Die Gottklage wird hier ganz klar ausgedrückt. Herr, ich kann nicht mehr. Wie lange muss ich das noch ertragen? Wie lange lässt du das noch zu? Dann kommt die Ich-Klage. Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Also der Psalmschreiber drückt Gott jetzt aus, was bei ihm passiert. Täglich sorgt er sich, täglich trauert er. Er drückt seine Gefühle aus und das darf er und das soll er Gott gegenüber. Das ist Klagen, Gott das Sagen, was da los ist in ihm drin. Und dann geht es weiter zur Feindklage. Wie lange wird mein Feind noch Oberhand behalten? Und dann kommt ein kleiner Sprung. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ja, also es geht hier gegen die Feinde. Und wenn wir weiter andere solche Klagepsalmen oder die Hiobsgeschichte uns angucken, dann sehen wir, da wird richtig draufgehauen. Da wird ganz ehrlich rausgehauen, ey, das habe ich nicht verdient. Und diese Feinde, die sind so schlimm. Und zerbreche sie, verfluche sie, mach sie klein. Ja, das kann raus. Das muss raus aus unserer Seele. Und dann kommt die Bitte an Gott. Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Die Bitte an Gott. Interessant, kleiner Nebenbereich hier. Diese Klagepsalmen sind häufig sehr allgemein gehalten. Man sieht hier eigentlich gar nicht genau, worum es geht. Und auch das ist ganz bewusst in die Bibel und in die Psalmen so reingelegt. Weil nämlich Gott möchte, dass sich alle Leidenden der Welt identifizieren können miteinander über diese Klage. Sie können das mitbeten, was wir hier lesen, wenn sie in ihr konkretes Leid gucken. Häufig sehr allgemein gehalten, weil die Leidenden der Welt in den Klagepsalmen zusammengefasst werden und nicht mehr einsam sind, sondern sich miteinander identifizieren können. Und der fünfte Block als letztes, der Ausdruck der Zuversicht. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir ist, war. Ich weiß, dass ich es noch nicht kann, aber ich will irgendwann wieder dazu kommen, dass ich Gott loben kann. Die Ausdruck der Zuversicht. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht neu lernen, die Klage zu entdecken, ganz ehrlich zu sein. Vielleicht zuerst einmal in unserem persönlichen Gebet vor Gott. Gott das alleine ausdrücken. Einfach so diese Gottklage, die Ich-Klage, die Feindklage, die Bitte und den Ausdruck der Zuversicht persönlich vor Gott bringen. Vielleicht dann tatsächlich schon mal mit jemandem anders zusammen, dass wir auch das lernen, dass das öffentlich wird. Vielleicht in einem nächsten Schritt mit der Kleingruppe zusammen, dass wir lernen, mit der Klage rauszukommen. Da, wo wirklich tiefes Leid da ist. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir so weit kommen, dass es in den Gottesdienst kommt. Dass wir uns trauen, im Gottesdienst zu klagen. Wenn wir eine Gebetsgemeinschaft haben, wenn wir Hilfezeit haben, wirklich ehrlich das zu klagen. Denn ich glaube, das ist das, wie Gott sich das gedacht hat, dass wir mit unserem Leid umgehen. Denn genau deshalb hat er das Hiob-Buch, hat die Klagepsalmen, hat die Geschichten von Menschen, die geklagt haben im Orient, hat die, diese Texte für uns in die Bibel genommen, durch seinen Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass wir davon lernen. Und ich möchte nicht mehr sagen müssen in einigen Jahren, ich kenne Klage nicht, ich habe es nie gelernt. Sondern ich möchte, dass wir wirklich lernen, tatsächlich zu klagen.